Party Possible Podcast, Wochenrückblick. Hi, mein Name ist Nadine Dora und ich bin Expertin für Knigge im Gastgebertum. Ich bin erfahrene Gastgeberin und professionelle Gastgeberin und freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Wie immer möchte ich erstmal ein ganz herzliches Dankeschön sagen für die vielen spannenden Themen, die euch in der letzten Woche, die dich in der letzten Woche bewegt haben und die dafür gesorgt haben, dass wir genau hier darüber sprechen und einmal die Fakten und die Grundlage und natürlich auch die Hintergründe zu den unterschiedlichen Situationen, die uns so begegnen, checken werden. Also zunächst ganz herzliches Dankeschön für das Zusenden deiner Ideen, deiner Inhalte, den Themen, die dich bewegt haben. Und wir machen wie immer einen spannenden Rückblick zu den Themen und dazu gehört natürlich auch nochmal Klaas Sohm. Denn genau darüber haben wir ja in der letzten Woche schon ausführlich gesprochen und es gab tatsächlich, wie ich schon angeregt habe oder angedacht habe, auch von Rezo eine Reaktion darauf. Und ja, die Grundstimmung ist natürlich, das kann doch nicht sein, dass so etwas hier bei uns mitten in Deutschland noch passiert. Aber was mir leider auch bei Rezo gefehlt hat, sind die Hintergründe. Und ich bin echt stolz darauf, dass die hier in diesem Podcast von mir geklärt wurden, dass wir hier einmal auch wissen, das kommt aus dem Walfang, das kommt daher, dass das eine Tradition war, erstmal die Frauen auf dem Boden der Tatsachen zu schlagen, damit die Männer wieder die Gewalt über die Insel bekommen. Und genauso in die Tiefe gehen werden wir auch bei allen anderen wichtigen Informationen, bei allen anderen Geschehnissen, Alltagsfakten und so weiter. Denn das ist einfach wichtig, dass wir die Herkunft wissen. Das ist auch genau das, was ich immer in meinem Knigge-Kanal sage. Es nützt gar nichts, einfach nur die Regeln zu pauken, sondern du musst die Idee davon haben, warum das so ist. Warum es einen Sinn ergibt. Entweder einen Sinn, der längst überholt ist, wo man sagt, nun gut, das brauchen wir nun nicht mehr, das Gehen an einer bestimmten Seite der Dame bei dem Herren, weil an der anderen Seite nun mal die Waffe nicht mehr getragen wird. Mag man als überholt, als nichtig in seiner Ursprünglichkeit erachten und kann dann denken, ja gut, aber so hat immer jeder seinen festen Platz und es macht auch einfacher. Ne? So, das wäre dann vielleicht die Fortführung des Gedankens und genauso ist es wichtig, immer die früheren Traditionen in die heutige Zeit zu holen und auch mit Traditionen zu brechen, wie zum Beispiel Klaas Sohm. Denn, ja, darauf möchte ich eingehen, es hat sich geändert. Zumindest für die Öffentlichkeit, zumindest das, was wir gehört haben. Ich habe bis jetzt keine spannende Dokumentation gesehen, wo Kamerateams vor Ort waren, wo dann tatsächlich auch belegt werden konnte, ja, es hat sich echt was geändert. Allerdings ist der Grundstein zumindest gelegt, das Aufrütteln und ich denke auch in diesem Jahr wird es sich keiner getraut haben. Bleibt jetzt nur zu hoffen, dass es nicht wieder einreißt, ne, aus dem Sinn und dann wieder im Alltag nächstes Jahr drin. Das erhoffe ich mir, dass es eben nicht passiert, sondern dass dann tatsächlich auch weiterhin die Tradition bestehen bleibt, vielleicht um die Häuser zu ziehen, an dem 5.12. ein Gemeinschaftsfest zu feiern, jedoch ohne eben diesen Höhepunkt Frauen belanglos zu schlagen. Ja, und das ist natürlich eine Straftat. Und genau hier findet sich die Überleitung zu unserem nächsten spannenden Thema der letzten Woche, was auch mit einer Straftat einhergeht, nämlich mit den Straftaten, die der Sohn von Joe Biden verübt hat und natürlich dann auch im Anschluss mit dessen Begnadigung genau durch den, ja, durch seinen Vater, durch den Präsidenten von Amerika. Und hier habe ich mich gefragt, gut, wir haben jetzt alle gehört, es gibt eine Begnadigung. Wir bleiben hier ganz, ganz oberflächlich und greifen an tieferer Stelle an. Denn wenn ich sage, wir bleiben oberflächlich und greifen an tieferer Stelle an. Oberflächlich in diesem Fall, dass wir hier gar nicht auf den Fall Joe Biden und seinen Sohn eingehen. Warum er das gemacht hat und warum er es vorher die ganze Zeit verurteilt hat und es für nicht in Frage kam, ist natürlich ganz klar, das liegt einfach an der Situation, dass er jetzt weiß, er und auch seine Partei, die natürlich dann auch einen öffentlichen Schaden genommen hätte, eine Erniedrigung der Reputation ganz einfach dargestellt hätte, dadurch, dass der aktuelle Präsident seinen Sohn begnadigt, wäre das für Kamala Harris ebenfalls auch schlecht gewesen. So, und ich denke einfach dadurch, dass er jetzt weiß, wir kommen eh nicht an die Macht, Das Wahlergebnis ist klar, es wird Trump sein. Und ich denke, er hat es einfach abgewartet und hat dadurch gesagt, gut, vorher habe ich gesagt, zwar, ich begnadige ihn nicht, aber jetzt im Nachhinein sind mir ein paar Sachen aufgefallen, was doch falsch gelaufen ist und warum ich ihn begnadigen sollte. So, das ist ja total klar, darüber brauchen wir gar nicht weiter sprechen. Noch tiefer können wir hier in diese persönliche Ebene gar nicht eintauchen, weil es da gar nichts Tieferes gibt. Wenn ich sage, wir tauchen tiefer ein, dann ist das die Information, wie kann es denn sein, dass überhaupt der Präsident, der nicht in irgendwelche Gerichte, in die Justiz eingebunden ist, ja, wie kann es denn sein, dass er das Recht hat, jemanden zu, also diese Macht hat, jemanden reinzuwaschen, jemanden zu begnadigen? Und dann habe ich mich gefragt, wie ist es bei uns in Deutschland? In Deutschland ist es anders. Das kann bei uns der Bundeskanzler nicht, zumindest nicht alleine. Bei uns ist für eine Begnadigung verantwortlich der Bundespräsident, aber Achtung, er kann auch nicht wahllos hingehen und sagen so, ich würde jetzt den und den einfach mal von seiner Schuld befreien und begnadigen. Nein, hier ist es so, dass von dem Bundeskanzler ein oder jemand vorgeschlagen wird und der Bundespräsident kann darauf eingehen. Also es braucht auf jeden Fall diese Abstimmung zwischen zumindest diesen zwei in unserem jetzigen Fall höchsten Männern der Nation. Die Begnadigungsmacht liegt gegründet im römischen Recht und auch im mittelalterlichen Recht. Denn dadurch wurde natürlich Macht demonstriert. Wenn du dir wahllos, ohne dass es irgendwelche justiziaren Vorboten gebe, also dass es zum Beispiel ein Urteil gibt, dass es zum Beispiel Anhörungen gibt, dass es zum Beispiel eine faire Verhandlung gibt, hat das Oberhaupt des Staates damals wie auch heute die Macht gehabt, und das war dann tatsächlich auch eine Machtdemonstration, jemanden seiner Schuld freizusprechen und damit eben genau seine eigene Macht zu demonstrieren, dass er sich an nichts halten muss. Anders als damals gedacht, soll es heute keine Macht demonstrieren, auch wenn das natürlich und genauso gerade passiert ist, sondern es soll zeigen, dass noch jemand über den Justiziaren, über den strafrechtlichen Angelegenheiten ruht, nämlich dann das Oberhaupt des Staates, und dass ihm letztendlich die Zügel auch obliegen und auch über Recht entschieden werden kann, ohne jede weitere Begründung. Es sollte also zu einem Check-and-Balance-System werden, Mechanismus werden, so dass es Möglichkeiten gibt, die Justiz auszuhebeln. Achtung, das gilt allerdings nicht für alles. Zum Beispiel, und jetzt dachtest du vielleicht genau wie ich an Mord, nein, sondern das gilt nur bei Amtsenthebungsverfahren. Also das heißt ganz klar, sollte jemand gegen den Präsidenten der Vereinigten Staaten ein Amtsenthebungsverfahren starten, kann er dieses natürlich nicht einstellen. Und das ist natürlich und ja, ist wichtig, ist ja logisch und ist klar. Trotzdem wäre es für mich auch sehr, sehr logisch, wenn Mord darunter fallen würde. Achtung, es gibt einen weiteren Unterschied. Es wird in Amerika der Unterschied gemacht, ob es sich um ein Bundesvergehen oder um ein Bundesstaatsvergehen handelt, also Bundesebene oder Staatsebene. Und hier ist tatsächlich dann auch die politische Integration gemeint. Achtung, aktuell streitet man sich wohl noch, ob ebenfalls Mord dazu gehört oder nicht. Und diese Informationen und all das Wissen rundherum einmal hier in die Tiefe tauchen, verstehen, womit das denn eigentlich zu tun hat, ist natürlich eine wichtige Aussage, um überhaupt verstehen zu können, was steckt dahinter. Warum gibt es dieses Prinzip noch, dass jemand einfach ohne weitere Angaben von Gründen jemand anderen und dann natürlich noch aus der eigenen Familie, und ich will mich da überhaupt gar nicht ausnehmen, ja, also Mutter, Vater zu den eigenen Kindern, dass die diese dann halt schützen möchten, und meiner Meinung nach ist das tatsächlich auslösend gewesen für diesen Schutz und nicht die Annahme. Ja, was dann nachher in manchen Interviews von Biden doch noch erklärt wurde, dass er dahinter gekommen ist, dass es hier einige Fehler gibt und zum Beispiel auch die Presse da vieles draus gemacht hat. Da denke ich immer, ja, du, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, dann musst du natürlich damit rechnen, dass hier ein größerer Aufwind durch die durch die Staaten, durch die Bürger geht, als wenn es eine Privatperson betrifft. Ob das jetzt wirklich ein Grund ist, um jemanden zu begnadigen, weiß ich nicht. Für mich ist der Grund einfach, es ist sein Papa. So, nichts anderes. Und wenn das vielleicht als politische Bombe gilt, die in der letzten Woche hochgegangen ist, würde ich unser nächstes Thema eher als eine emotionale Bombe beschreiben. Für mich als weiße Frau, die in einem Umfeld von Demokratie in den 80er Jahren aufgewachsen ist, die mitbekommen hat, dass Frauen gleichwertig, gleichwürdig sind, auch wenn, ich genauso betone, es gibt Unterschiede. Ja? Also ich kann körperlich nicht so schnell so viel tragen, trainieren wie ein Mann. Dafür ist mein Körper überhaupt gar nicht ausgelegt. Es gibt Unterschiede und es gibt Sachen, die Frauen viel besser können als Männer. Und es gibt nun mal Sachen, die Männer viel besser können als Frauen. Ich weiß gar nicht, warum da so eine Vermischung der Geschlechter immer wieder passiert. Was ich aber auch überhaupt gar nicht verstehe und das natürlich mit meiner geografischen Herkunft, mit dem allem, was mir mitgegeben wurde, mit dem allen, wie ich auch als erwachsene Frau auf meine Kindheit, auf meine Pubertät, auf meine Jugend, auf mein frühes Erwachsenendasein zurückblicke, kann ich sagen, du bist nicht, wenn du 13 bist, erwachsen. Und ich weiß, so mancher Teenie und auch ich habe gedacht mit 16, 17, ich kann alles besser, ich weiß alles besser und ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. Das ist, wenn du jugendlich bist. Du fühlst dich viel erwachsener als ganz, ganz viele andere, die 20, 30, 40 Jahre älter sind als du. Du sprichst ihnen jede Weisheit ab, weil du es auf jeden Fall besser weißt. Und ich kann sagen, nein, es ist nicht so. Man wird später klüger, man versteht einfach dann den Hintergrund, warum Eltern, echte Erwachsene, manche Sachen gemacht haben, wie sie nun einmal Sachen machen. Und ich kann sagen, dass natürlich mit der Zeit guckt man auf sich selber zurück und denkt, boah, ganz schön crazy, wie sehr man dachte damals, gerade in seiner Jugendlichkeit, dass du total erwachsen bist, was einfach Quatsch ist. Und genauso finde ich es unverantwortlich, dass gerade in Neckarstadt angeboten wird oder wurde. Jedenfalls ist es gerade erst in den Medien in der letzten Woche aufgetaucht, dass im November sehr viele Vorbereitungen auf die Ehe gemacht wurden und zwar unter dem Schlagwort, unter dem Titel Mädelsabend. Auch alles wirklich sehr mädchenhaft dargestellt, ja, also eine kursive Schrift für den Mädelsabend, das Ganze auf Deutsch, in Rosa und schon alleine dieses Mädelsabend impliziert natürlich für mich Schnulzen gucken, Haare hochbinden, gemeinsam die Nägel lackieren, eine Packung auf das Gesicht legen und eine Handcreme auftragen. Das ist für mich ein Mädelsabend. Nein, hier geht es aber um die Vorbereitung auf die Ehe und Achtung für Mädchen ab 13. Und das dann noch mit der Unterschrift, wer heiratet, hat die Hälfte seines Glaubens vervollständigt. In der Moschee in Neckarstadt wird das oder wurde das jetzt im November angeboten, an unterschiedlichen Terminen. Und mit 13 so sehr über sein Leben entscheiden zu müssen, so sehr bereits in eine verantwortliche Rolle zu gehen, sich auf eine Ehe mit 13 vorzubereiten, finde ich furchtbar. Ich war letztens bei den Abiturgesprächen meines Sohnes und dachte, das ist alles viel zu früh. Das ist alles viel zu früh. Und er ist einfach jetzt schon fast 4 Jahre älter, also 3,5 Jahre älter, als eben diese Mädchen, die zu einem Vorbereitungskurs auf die Ehe gehen sollen, können, wo es angeboten wird. Und ich spreche mir selber, ich möchte überhaupt gar nicht über jemand anderen reden, ich spreche mir selber die Vernunft ab, als dass ich hätte mit 13 urteilen können, was für mich gut ist. Aktuell und rückblickend ist es mir sogar zu früh, mit 16 von der Schule zu gehen, worauf ich so sehr auf die längere Schulbahn plädiere, weil du mit 16 nicht sagen kannst, was du jetzt lernen möchtest, um das dein Leben zu machen, um den Start hier in deinen beruflichen Alltag zu haben. Ich weiß, und das hat sich natürlich im Laufe der Zeit Gott sei Dank geändert. Es ist nicht mehr so, dass du einen Beruf dein Leben lang hast, so wie es früher war. Manche machen das immer noch, manche übernehmen. Ganz tolles Beispiel ist Günther und sein Sohn Thomas. Günther ist ein guter Freund der Familie, war er sein Leben lang im Stahlwerk. Da ist der Sohn dann mit der Lehre auch reingegangen und hat genau das Gleiche gemacht wie sein Vater. Sein Vater ist in Rente, war sein Leben lang dort und sein Sohn ist mittlerweile irgendwas 40, fast 50 und hat auch sein Leben lang noch nie woanders gearbeitet. Das gibt es und es geht aber auch anders. Und trotzdem ist das, was du lernst, natürlich ausschlaggebend für deine Persönlichkeit und für das Weiterkommen in deinem Leben. Und mit 16 war ich zu jung. Mit 16 war ich zu jung, um mir das, ich bin mit 16 in die Lehre gekommen, ich habe kein Abitur gemacht, ich hatte auch die Nase voll von Schule und ich hatte auch keinen Bock mehr auf Abitur, dann sollte es irgendeine weitere, eine Auswahlmöglichkeit geben, so wie es damals schon mal dieses, wie hieß es, Fachabi, genau, wie es das Fachabi gab, ich weiß, das gibt es auch heute noch, ich hatte überhaupt gar keine Lust mehr auf Schule und ich halte es für wichtig, dass Kinder bis 18 in die Schule gehen und sei es dann tatsächlich nicht in eine Schule, die das lehrt, was ich für total falsch halte, in der heutigen Zeit noch an Lehrplänen von aus den, keine Ahnung, 1910er Jahren festgehalten wird, was ich zu meinem Lehrplan damals, als ich in den 80er, 90ern in die Schule gegangen bin, auch überhaupt gar nicht geändert hat. Ich halte es für wichtig, dass sie eine andere Lehre mitnehmen, eine Lebenslehre mitnehmen, dass hier Achtsamkeit, Etikette, Knigge, was alles eins ist, unterrichtet wird, Umgang mit Menschen, soziale Möglichkeiten. Und ich bin so froh, dass unsere Schule, auf der mein Sohn ist, so viel Wert auf Praktika legt und er mit seinen noch nicht einmal 17 Jahren jetzt dann demnächst schon das vierte Praktikum macht. Und zwar nicht nur eine Woche oder ähnliches, sondern ein soziales Praktikum macht, in dem er lernt, über 3 Wochen hinweg mit alten Menschen umzugehen, mit schwachen Menschen umzugehen, mit dementen Menschen umzugehen, mit Menschen umzugehen, die körperliche Einschränkungen haben. Und all diese Möglichkeiten werden in den normalen Schulen überhaupt gar nicht geboten. Die werden einfach nicht für, ich weiß nicht, ob es für nicht wichtig gehalten wird. Es ist nicht in dem normalen Lehrplan vorgesehen, dass Kinder ein Forstwirtschaftspraktikum machen, ein Sozialpraktikum machen, ein Landwirtschaftspraktikum machen, was sie tatsächlich auf die spätere Welt vorbereitet. Ich kann nicht sagen, dass ich da ganz urteilsfrei dran gehe, denn ich möchte nicht, dass mein Sohn lernt, dass es normal ist, seine Eltern ins Heim abzuschieben. Also wenn jemand in einem Altersheim genau diese 3 Wochen sein Praktikum macht, habe ich ein bisschen die Befürchtung, dass da so viele sind, dass es sich normal anfühlen würde, ältere Menschen in ein Heim zu geben, so wie Tiere in ein Tierheim zu geben. Und das möchte ich, das ist eine ganz wichtige Botschaft, die ich meinem Kind mitgeben will. Das ist nicht normal. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Ich kann dafür heute hier garantieren, solange ich lebe, wird meine Mutter niemals in ein Heim kommen. So, Ende aus Feierabend. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und wenn du es nicht selber kannst, egal ob von der Erwachsenenseite, ja, also der Elternseite, ich möchte mich auch nicht von meinem Sohn pflegen lassen, ganz einfach mit dem Hintergedanken, das möchte ich ihm ersparen. Ich möchte nicht, dass er seine Mutter so sieht. Ich möchte nicht, dass er diese Aufgaben übernehmen muss. Oder eben aus der Seite des Kindes, das dann sagt, ich möchte nicht, dass ich meine Mutter waschen muss. Ich möchte nicht, dass ich meine Mutter so zerbrechlich sehen muss. Ich möchte das nicht. Und dann gibt es Möglichkeiten von Pflegediensten, die man sich nach Hause kommen lassen kann. Und die sind nicht teurer als ein solcher Heimplatz. Ganz im Gegenteil, du bekommst dann noch finanzielle Unterstützung. Und da denke ich auch, dass es eine ganz wichtige Botschaft ist. Das passiert natürlich dann aber über eine Kommunikation zu Hause. Was ich aber sagen will, mit 13 bist du definitiv zu früh, um über eine Ehe aufgeklärt zu werden. Mit 13, du bist gerade 13 Jahre auf dieser Erde. Für dich sollte es unbeschwert sein. Du solltest mit Luftballons und mit der ersten Liebe spielen und Karneval feiern und tanzen und glücklich sein, dich aber nicht auch auf eine Verpflichtung, die eine Ehe mit sich bringt, fokussieren müssen. Und auch wenn das leicht oder spielerisch gelehrt wird, ist das ein harter Kurs, der da gefahren wird. Ich kann das gar nicht anders sagen. Und ich kann sagen, in einer jetzigen Zeit, in einem Jahr fast 2025, wo wir so viel Studien und so viel Wissen über Kinder haben, über die Reifeprozesse haben, über das Vermitteln von Wichtigkeiten, soziales Engagement miteinander statt gegeneinander haben, ist es wichtig, dass unsere Kinder so lang wie möglich Kind sind, keine Verpflichtung haben, keine Verantwortung haben. Ich spreche mein Kind hier zu Hause von jeder Verpflichtung frei. Er muss hier überhaupt gar nichts machen. Das liegt nicht daran, dass er ein Junge ist und ich hier nach einem typischen Schema, Frau macht Hausarbeit und Mann macht gar nichts oder Mann muss arbeiten gehen, handle, sondern weil es einfach ein Kind ist. Der soll doch diese wenige Zeit in dem Leben, wo wir unbeschwert sein können, wo wir keine Verpflichtung haben, bitte unbeschwert sein. Das Einzige, und das finde ich ist richtig massig viel, ist, dass er in der Schule seinen Verpflichtungen nachgeht. Und das ist, wenn zu Hause, für mich, wenn er hier zu Hause noch irgendeinen Finger krumm machen würde, ist es mir zu viel. Musste ich allerdings auch nicht und bin so sehr dankbar um diese unbeschwerte Kindheit, um diese unbeschwerte Jugend, als ich mit 16 dann in die Lehre gekommen bin und richtig viel Verantwortung sehr, sehr früh aufgenommen habe, war das ausreichend. Und diese Verantwortung trage ich und fühle ich und habe die immer noch. Und es ist doch so schön, wenn Kinder mit 13 nicht zu einem Ehevorbereitungskurs müssen, sondern einfach Kind sein dürfen. Und diese Verpflichtung der Ehe, und ich möchte hier nicht darauf eingehen, oder ich kann es überhaupt gar nicht sagen, ob eine muslimische Ehe jetzt strenger ist als eine deutsche. Sicherlich kommt das auch auf den Partner an, das kommt auf das Miteinander an, das kommt darauf an, wie es eben gelebt wird. Aber auch eine Vorbereitung auf eine deutsche Ehe halte ich für mit 13 für viel zu früh. Ja, und unser letztes Thema der Woche ist dann noch die Mozartkugel, also auch ein Relikt. Wir sind in diesem Podcast ja wirklich ganz, ganz viel auch in der Vergangenheit gewesen. Warum hat sich was ergründet? Egal, ob wir darüber gesprochen haben, wie sich Klassum entwickelt hat, nochmal ganz zu Anfang. Wir haben darüber gesprochen, was denn jetzt überhaupt diese Joe Biden-Akte bedeutet, in welcher Zeit dieses Gesetz der Machtbekundung und der Begnadigung überhaupt stattgefunden hat. Und ja, jetzt haben wir dann über die Ehe mit 13 gesprochen und die Vorbereitungsabende dazu. Und auch das ist für mich ein Relikt aus längst vergangenen Zeiten. Und so scheint es jetzt auch, dass die Mozartkugel ein Relikt aus längst vergangenen Zeiten ist. Der Konzern ist zerschlagen worden, ist in aller Welt verkauft worden und die Mozartkugel soll so, wie sie war, oder es kann ja gar nicht sein, dass so, wie sie war, mit der Tradition noch weiterhin hergestellt werden. Ob die Produktion weitergeht, ob diese Zerschlagung bedeutet, dass sich etwas Neues kreiert, wissen wir noch nicht. Und hier bin ich wieder an dem Thema, manches aus Tradition und manches aus einem, ja, aus einer geschichtlichen Entwicklung heraus ist so sehr wichtig, verknüpft uns mit Erinnerungen, mit Heimat und eben auch mit Anstand, mit Sitte und mit Respekt. Und manches eben nicht. Und in welche Spalte jetzt die Mozartkugel gehört, ob sie einfach ein Relikt aus alter Zeit war, eine Tradition, die wir liebgewonnen haben und die immer noch bedeutet, wenn wir in Wien sind, dass die Mozartkugel genau dafür steht, dass es so ein heimliches Wahrzeichen der Stadt geworden ist. So ist es vielleicht heute das Neue, was sich daraus entwickeln kann. Und das liegt dann tatsächlich in der Zukunft und können wir heute noch überhaupt gar nicht sehen. Ich danke dir sehr fürs Zuhören und freue mich über deine nächsten Zuschriften, überhaupt für das Einschalten an jedem Sonntag oder Montag und send bis zur nächsten Woche die besten Grüße.